Ich habe mir so gedacht, Jesus war garantiert nicht schuld an der Erderwärmung.
Er ist doch an nichts schuld.
Aber daran erst recht nicht, weil was der Mann zu Fuß gelaufen ist, ist Hammer. Ein einziges Mal hat er einen Esel benutzt. Und der hat dann vielleicht ein paar Mal gepupst, aber das hat die Erderwärmung auch noch nicht höher gebracht. Aber Jesus war einfach nur immer unterwegs. Das war ja auch nicht nur mal von einem Haus zum anderen. Das waren ja Strecken. Obwohl Ephraim Kishon hat mal gesagt, in Israel kannst du in einer halben Stunde entweder am Meer oder in arabischer Gefangenschaft sein. Also so klein ist das, ja. Aber trotzdem, meistens hielt sich Jesus ja so im Bereich des Sees Genezareth auf, ja. Aber heute Predigt, ja. Heute war er ganz woanders. Der See Genezareth liegt ja so ungefähr so 100 Meter unter Meeresspiegel. Tote Meer dann 300 Meter unter Meeresspiegel, aber der See Genezareth so 100 Meter unter Meeresspiegel. Aber da war Jesus in einer Gegend, die bis zu 2800 Meter über dem Meer war. Das war vom See Genezareth vielleicht nur 100 Kilometer entfernt, ganz im Norden Israels, an den Quellflüssen des Jordan. Die entspringen am Berg Hermon. Und der ist 2800 Meter hoch. Warst du da? Auch an den Quellflüssen da? Man denkt ja, Jesus muss da sein, wo viel Volk ist. Ne? Jesus muss da sein, wo der Vater sagt, dass er sein soll. Und eines Tages hat ihn Gott da hochgeschickt. Das war keine besonders attraktive Ecke für ihn, weil er war in dem Gebiet, das benannt wurde einfach so das Paneas. Das Paneas, dieser Name kommt vom Gott Pan, dem griechischen Hirtengott. Und schon Alexander der Große, der in diesem Gebiet eine Schlacht 200 vor Christi gegen die Ägypter gewonnen hat, hat dort den Gott Pan verehrt. Und da gab es an einem dieser Quellflüsse des Jordans, oder gibt es bis heute, eine Höhle. Da wurde ein Tempel vorgebaut und da stand die Statue des Gottes Pan. Die wurde dort verehrt. Und 20 Jahre bevor Christus geboren worden ist, hat ein römischer Kaiser dem Herodes diese Stadt, die dort entstanden ist wegen dem Palenkult, die Stadt Caesarea Philippi, zum Geschenk gemacht, und der hat als Dankbarkeit noch einen zweiten Tempel errichtet, nämlich den Tempel des Augustus, und der wurde dann dort auch verehrt. Also, ist das eine Gegend, wo wir Jesus vermuten? Da der Pan-Tempel, da die Verehrung vom Kaiser. Jesus war genau da, weil er immer da war, wo er gebraucht wurde. Wir sind manchmal schon so fromm, dass wir gar nicht mehr dahin gehen wollen, wo wir vielleicht auch gebraucht werden. Ich kenne einen Pastor in Österreich, der ist vornehmlich in den Rotlichtvierteln unterwegs. Da gibt's andere Pastoren, die sich von ihm abwenden. Aber er sagt, das ist mein Platz. Und gucken wir uns Jesus Christus selbst an. Kapernaum, Und da gab es ein Rotlichtviertel. Und da lebte die Maria Magdalena. Und zu wem ging Jesus? Dahin. Die Heiligen, Pharisäer, Sadduzäer, die haben gesagt, da gehen wir doch niemals hin. Aber was war mit der Maria? Die war vom Dämon besessen. Und er geht zu ihr hin und er macht sie frei. Jesus ist da, wo er gebraucht wird. Interessant ist, bevor Jesus dorthin ging, war er im Gebiet des Sees Genezareth. Und zwar wohl auf der Westseite. Und wurde dort von den Pharisäern und von den Sadduzäern sehr bedrängt. Die forderten unbedingt, jetzt und sofort, auf der Stelle, gib uns ein Zeichen, damit wir auf dich glauben können. Und was hat Jesus getan? Er hat gesagt, gibt kein Zeichen. Nur die, die verloren gehen, die verlangen ein Zeichen. Und dann hat er sich umgewandt, hat zu seinen Jüngern gesagt, komm, wir steigen ins Boot. Und sind sie, sagt uns die Schrift, Matthäus 16, über den See gefahren und in diese einsame Welt gegangen. Jesus flieht vor frommen Leuten, die nichts anderes wollen als ein Zeichen von ihm. Dahin, wo die Götter angebetet werden. Hat mich sehr nachdenklich. Und dann war eine Zeit lang Ruhe, einfach nur wandern, gehen. Die Jünger haben sich unterhalten. Ich glaube, Jesus war ziemlich ruhig. Und mitten in diese Ruhe, baff, wie eine Bombe, wendet er sich um zu seinen Jüngern und sagt, sag mal, was sagen die Leute von mir, wer ich bin? Und dann kommt das eine und das andere und sie erzählen ihm, was sie so hören und er geht weiter. Und dann bleibt er wieder stehen und sagt, und ihr? Was sagt ihr, wer ich sei? Matthäus 16, Vers 16. Und das ist heute die große Frage. Was sage ich? Was sagst du, wer er ist? Naja, wir haben es leicht, ne? Wir haben die ganze Bibel, wir haben die Erfahrung, die ganze Geschichte haben wir schon 10-mal durchgekaut und gehört. Du würdest wahrscheinlich wieder Petrus sagen, ja, natürlich, du bist Christus, der Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Interessant, was Jesus dem Petrus antwortet. Wisst ihr, ich glaube, dem Petrus hat das schon unendlich lange auf der Seele gebrannt. Wer bist du, Jesus? Wer bist du? Und so richtig öffentlich sich dazu stellen, dieser starke, großartige, redegewandte Petrus hat sich das bisher nicht getraut auszusprechen. Und jetzt, wo er es ausgesprochen hat, bestätigt Jesus ihn und sagt, Petrus, du hast vollkommen recht, aber das hast du dir nicht selbst ausgedacht, das kann nur Gott dir gesagt. Und jetzt stell dir vor, du bist in der Situation des Petrus. Du glaubst an etwas, wo du dir aber noch nicht hundertprozentig sicher bist, wo noch Zweifel da sind und du dir es noch nicht traust, öffentlich auszusprechen. Und dann kommt in deinen Glauben hinein die Bestätigung, dass dein Glaube echt ist. Welche Gefühle tauchen da auf? Ja, ich hab's gewusst. Es ist wahr. was ich nicht zu glauben gewagt habe, es ist wahr. Und dann gehen sie weiter. Und dann fängt Jesus an, etwas zu erzählen. Er erzählt, Leute, auch wenn ihr jetzt wisst, und ich bitte euch, das nicht weiter zu erzählen, dass ich der Messias, der Sohn Gottes bin, wird es eine Zeit kommen, und dann berichtet er von der Kreuzigung, von der Auferstehung. Und was macht derselbe Petrus, der gerade solchen Glauben entwickelt hat? Der sagt, never. Erkennen wir uns wieder? Auf der einen Seite, ja, wir würden doch auch alle sagen, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und dann kommt etwas, was uns nicht in unsere Pläne passt und wir sagen Gott, nee. Bitte nicht. Und Jesus schimpft ihn richtig aus. Hör auf, Satan! Er spricht nicht den Petrus an. Er spricht den an, dessen Werkzeug Petrus in diesem Augenblick war und der den Weg des heiligen Gottes aufhalten wollte. Aber gleich umarmt er ihn wieder. Das ist Jesus. Der muss uns manchmal zurechtweisen, aber im selben Augenblick umarmt er uns wieder und sagt, weißt du was, Simon, ich werde dich in Zukunft Petrus nennen. Fels. Und dann kommt eine Stelle, die so oft falsch zitiert wird. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, baut die ganze römisch-katholische Kirche das Papsttum auf. Ist total falsch. Der Felsblock, Petrus heißt eigentlich im Ganzen übersetzt Felsblock. Und Jesus ist der Felsgrund. Und das ist ein Unterschied, ob ich nur einen Felsblock habe oder ob ich einen Felsgrund habe, auf dem gegründet worden ist. Ja, und er gibt dann aber eine ganz tolle Voraussicht. Was sagt er zu Petrus? Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Schlüssel sind ein Symbol für Autorität. Wer die Schlüssel hat, kommt rein. Und wer sie nicht hat, bleibt draußen. Und man kennt das ja auch symbolisch, den Stadtschlüssel. Das Stadttor gibt schon Jahrhunderte nicht mehr, aber der Stadtschlüssel ist zumindest symbolisch noch da und wird manchmal Ehrenbürgern einer Stadt symbolisch überreicht. So, du hast hier Autorität, du hast hier etwas zu sagen. Weil Petrus Jesus als den Sohn Gottes anerkannte, gab Jesus ihm Autorität. Hey, erinnert ihr euch? Vor 5 Minuten habt ihr mir alle zu verstehen gegeben, dass auch ihr sagt, er ist Jesus, der Sohn Gottes und Messias. Heißt das nicht, dass ihr ihn genauso anerkennt, wie Petrus ihn anerkannt hat? Dann muss es doch auch heißen, dass ihr, dass ich, dass wir dieselbe Autorität von ihm übergeben haben, oder? Das war ja die Voraussetzung, die Anerkennung Jesu als Retter, als Erlöser und als König. Ich gebe dir die Schlüssel meines Reiches, sagt Jesus heute zu uns. Warum denn? Wir sind doch nichts wert, ne? Hören wir endlich doch mal auf, uns selbst zu bemitleiden, was wir für kleine, arme, alte Schafe sind in einer Gemeinde, wo viel mehr reinpassen, aber so wenig da sind. Heul. Jesus gibt uns die Autorität. Die ganzen letzten Predigten, ihr habt vielleicht gemerkt, dass sich meine Predigten auch zum Teil verändert haben. Die ganzen letzten Predigten sind so viel Wissen, das aber weder durch euch noch durch mich so richtig in die Praxis umgesetzt worden ist. Aber wenn ich nichts weiß, kann ich auch nichts umsetzen. Und ich möchte mit euch unterwegs sein, dass wir da hineingehen, dass wir die Autorität ergreifen, dass wir sie umsetzen, dass wir die Schlüssel zum Reich Gottes ergreifen und das Schloss aufschließen. Guckt mich ruhig kritisch an. Okay, kann ich mitleben. Ich weiß eh, dass ihr mich gerne habt. Aber lass uns gemeinsam die Autorität Gottes ergreifen. Das ist doch das, was Jesus möchte. Im Grunde sagt er uns heute, du hast die Autorität über die Macht des Bösen. Und nichts wird dir schaden, wenn du in dieser Autorität allem begegnest, was sich dir in den Weg stellt. Du hast Vollmacht. Die erste Vollmacht, die du hast, ist, zu seinem ewigen Reich zu gehören. Und das ist schon so viel mehr, als die meisten auf dieser Welt haben. Du gehörst dazu. Ja. Du musst dich nicht wie ein Schalke-Fan in der Bayern-Kurve fühlen. Du gehörst dazu, am richtigen Platz. Dieses Wort, das er zu Petrus spricht und das er aber an anderen Bibelstellen für uns alle erklärt und einlöst, geht ja noch viel weiter. Du und ich haben die Autorität zu binden und zu lösen. Ja, was hat denn das jetzt schon wieder zu bedeuten? Binden und lösen. Er sagt ganz klar, was du und ich im Himmel binden werden, das ist auf der Erde gebunden. Und was wir im Himmel auf Erden lösen werden, das ist auf Erden gelöst. Wir müssen das im Kontext und im Ursprung richtig sehen. Das heißt nicht, dass du und ich über den Himmel bestimmen. Es heißt, dass du und ich das vollbringen dürfen, was im Himmel bereits schon vollbracht ist. Wenn der Papas im Himmel sagt, kein Unglück dieser Gemeinde, darfst du und ich es umsetzen. Wenn der Papa im Himmel sagt, ich möchte, dass diese Gemeinde wächst und wächst und wächst und wächst und nicht aufhört zu wachsen, darfst du auf Erden es umsetzen. Aber was bedeutet das? Es bedeutet in erster Linie, dass auch du und ich mit Jesus Christus unterwegs sind. Und damit meine ich nicht, ich glaube an dich, wie wir es vorhin ausgesprochen haben, sondern unterwegs zu sein mit ihm, um ihm zuzuhören. Was sagst du, Jesus? Nochmal, hab dich gerade nicht verstanden, war mit dem anderen im Gespräch. Ach so, ich soll dir zuhören. Ja, okay. Jeder von uns wünscht sich doch, einmal das hätte erleben zu dürfen, mit Jesus wirklich über diese Erde zu marschieren. Sag mir nicht, du wünschst dir das nicht. Jeder hätte sofort den Arm gehoben, wenn es heißt, komm, eine Zeitreise und eine halbe Stunde nur, ich wäre dabei, jawohl. Was sagt Jesus selbst? Ich muss gehen, sagt er, aber ich lasse euch jemand hier. Ich send euch den Heiligen Geist, der wird mich vertreten in aller Wahrheit. In aller Wahrheit. Das, was Jesus sagt, was im Himmel beschlossen wird, das sagt der Heilige Geist mir und dir. Ich stelle mir das so bildlich vor. Ich stelle mir das vor, als wenn da im Thronsaal da Papa und der Sohn sich unterhalten und der Heilige Geist lauscht. Wie so ein kleiner Bub an der Tür. Und dann schwuppdiwupp zum Gerhard runter. Ich habe was gehört. Und dann offenbart der Heilige Geist Dinge, die im Himmel beschlossen sind. Und du und ich haben jetzt die Autorität, was beschlossen ist, hier auf Erden freizusetzen oder hier auf Erden Stopp zu sagen, einzuhalten. Ich habe am Dienstag dieser Woche eine hochinteressante Geschichte gehört. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube, ich werde sie am nächsten Sonntag auch auf dem Kirchplatz, werde ich einen Teil davon auch erzählen. Ungefähr 200 nach Christi gab es in Antiochien, einer römischen Hafenstadt, in Alexandria, einer römischen Hafenstadt in Ägypten, auch eine Pandemie. Diese Pandemie dauerte 20 Jahre lang. Und hat ein Viertel der Bewohner des Römischen Reiches hinweggerafft. Das war so schlimm, dass die Leute sich nicht mehr mit ihren Angehörigen getroffen haben. Dass sie die Toten auf den Straßen liegen haben lassen, weil keiner in der Nähe sein wollte. Krankenpflege gab's nicht. Wer hat sich aufgemacht? Die Christen haben sich aufgemacht, haben die Kranken versorgt, haben sich um sie gekümmert, haben die Toten beerdigt. Und im Endeffekt war nach diesen 20 Jahren Pandemie, haben viele sich von ihren heidnischen Göttern abgewandt und Jesus Christus als ihren Herrn angenommen, weil sie gesehen haben, Christen sind anders. Wenn du und ich zuhören, ist doch nicht schwer zuzuhören, oder? Wenn du und ich zuhören, was der Heilige Geist uns sagt und genau das dann tun, dann wird Oma Müller und Opa Heinz und Klaus und Gudrun und wie sie alle heißen um dich herum merken, da ist was anders. Ich weiß nicht, wie Gott diese Gemeinde bauen will. Ich weiß aber, er hat einen Plan. Denkt an letzten Sonntag, Gott hat einen Plan. Und ich möchte, dass wir nicht denselben Fehler machen, den Petrus gemacht hat. Den Plan Gottes aufzuhalten, weil er nicht in unsere Schublade passt. Ich würde mir so wünschen, dass wir in unseren Gebetsstunden aufhören zu beten. Sondern dass wir einfach mal eine halbe Stunde da sitzen und jeder in sich hineinhorcht und dann vielleicht einen Moderator haben, der aufschreibt, was du und ich gehört haben. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann erkennen wir, was der Heilige Geist uns sagen will. Als Jesus zu Petrus gesagt hat, geh hinter mir, Satan, da traf das Petrus bis ins Herz. Und der eine oder andere von uns, der die Ärmel hochkrempelt und sagt, ich bin doch fleißig im Reich Gottes, guck doch, was ich alles tue. Wenn er dann von Gott hört, habe ich nie von dir verlangt, dann drängt uns das manchmal und sagt, oh, hätten wir nur richtig zugehört, hätten wir uns viel Qual erspart. Ich möchte, dass wir alles glauben, was Jesus sagt. Alles. Ich möchte, dass wenn wir seine Worte hören, aufhören, ihm zu widersprechen. Gott, meinst du wirklich? Er ist so alt. Das hat der Mose schon gemacht. Das hat der Abraham schon gemacht. Das haben die ganzen Vorväter schon gemacht. Überall liest du in der Heiligen Schrift. Meinst du's? Jakobus sagt doch, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern seid auch Täter, oder? Hören und tun. Oh, ich weiß, wie das schwerfällt. Ich weiß es. Manchmal will Gott uns ja nur prüfen. Ich weiß, wie er mich losgeschickt hat zu meiner Nachbarin. Und ich gesagt habe, ich kann nicht reden. Und nach einer ganzen langen Zeit bin ich doch gegangen und sie war nicht da. Ich habe mich beschwert. Ich mache alles. Und Gott hat gegrinst und gesagt, wollte doch nur mal hören, ob du mir gehorchst. Ja, Mama will ja nur, dass wir ihm gehorchen. Und das, was du dir dann daraus schon großartig vorstellst, kommt gar nicht. Aber er prüft mein Herz, weil er sagt, ich will dich so gerne über so viel setzen. Aber dazu muss ich deinen kleinen Glauben erstmal testen, ob er Bestand hat. Natürlich sagst du, alles, was Jesus sagt, das erfüllt sich. Aber warum tun wir uns dann so schwer, es zu tun? Ich sag's dir, warum. Weil es nicht mit deinen und meinen Erfahrungen übereinstimmt. Wer ist größer? Meine Erfahrung? Oder Jesus Christus, Gottes Sohn, Herrscher und Retter. Wisst ihr, Jesus gibt uns ja sogar ganz gentlemanlike. Er sagt, du musst es nicht alleine schaffen. Hoch doch mal, guck doch mal um. Gibt's vielleicht noch jemand, der mit dir im gleichen Anliegen unterwegs ist? Weißt du, sogar der große Prophet Elia hat gedacht, jetzt ist er ganz alleine. Und Gott sagt, hör auf, Elia, es sind noch 7000 andere da. Und manchmal denke ich, oh, ich bin mit diesem Anliegen so alleine. Und Gott lacht und sagt, hey, du musst dich nur mal umgucken, gibt noch genug andere. Und dann sagt er, hey, Gerhard, ich will dir was sagen. Du brauchst nur einen von den 7000 finden, nur einen. Und dann macht ihr euch eins. Dann bittet ihr zuerst um Glauben für euren Unglauben. Und wenn ihr den Glauben empfangen habt, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und ich will es euch geben. Er lässt uns nicht allein. Und er sagt an einer anderen Stelle, hey, wo nur zwei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Hast du also den einen gefunden, mit dem du das, was du von ihm gehört hast, durchbeten kannst, dann ist Christus mitten da. Kind Gottes, ich sag dir heute, Glauben ist kühn sein. Glauben ist nicht, ich glaube, dass 5 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Ja, das gibt sie, ganz bestimmt. Das ist nicht Glauben. Glauben ist, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, eine Zuversicht an das, was man nicht sieht. Kühnheit. Erinnerst du dich, dass schon im Alten Testament Gott zu Josua gesagt hat, sei kühn und mutig? Ja, meinst du nicht, dass das auch noch heute für uns gilt? Kühn und mutig sein? Ja, aber das ist nicht so bequem, Gerhard. Weiß ich. Macht aber nichts. Schön ist es. Weil das öffnet uns die Türen zum Himmel. Das gibt uns die Autorität, diesen Schlüssel zu benutzen. Was hat denn Gott dem Josua versprochen, wenn er kühn und mutig ist und sein Wort halten würde, dann würde er ihm Wohlergehen und Gelingen schenken und das Land soll sein Erbe sein. Und was bedeutet das für uns im Neuen Testament? Wenn wir an Jesus glauben, mir alle gesagt, dass ihr glaubt. Und wenn wir das ergreifen, was er uns an Autorität zur Verfügung stellt, was wir bereits durch sein Wort für uns zugesprochen bekommen haben, dann wird das Land uns gehören. Das heißt, du und ich dürfen ein Teil sein, die Welt zu verändern. Vielleicht gehst du dann mit Jesus an Orte, wo du sonst nie hingegangen wärst. Zu deiner blöden Nachbarin. Vielleicht bist du aber einfach auch mal eine Zeit lang nur still. So wie Jesus, wenn er mit seinen Jüngern unterwegs war, auch nicht immer gesprochen hat. Weil es manchmal gut ist, anderen ihren eigenen Gedanken zu lassen. Vielleicht wird sich dein Tagesablauf komplett ändern. Vielleicht wirst du das eine oder andere nicht mehr tun, das du noch so gerne tust. Weil du sagst, ich brauche die Zeit zum Hören. Und wenn ich gehört habe, brauche ich die Zeit zum Tun. Ich hoffe so sehr, dass dich das heute nicht runtergedrückt hat, sondern dass es dich auferbaut hat. Dass es dir hilft, die nächste Stufe in Richtung seiner Herrlichkeit zu erklimmen. Schaut, wir feiern heute noch das Abendmahl. Warum feiern wir das Abendmahl? Es ist ein Gedächtnismahl. An was gedenken wir? An den Tod und auf die Auferstehung. Was war sein Tod? Deine und meine Freisetzung und Erlösung. Deine und meine Einsetzung in Autorität. Was bedeutet seine Auferstehung? Dass er die Regentschaft übernommen hat, weltweit. Wir wissen nicht, warum jetzt die Taliban so schnell Herrscher geworden sind in Afghanistan. Aber eins wissen wir, Gott hat es zugelassen und Gott hat einen Plan damit. Ich wünsche euch nicht, dass Gott zu euch sagt, geht nach Afghanistan. Aber wenn er sagt, ruft mich an, ich komme mit. Seid gesegnet.